Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. China ist in diesem Jahr der wichtigste Handelspartner der Europäischen Union, noch vor den USA. Und das könnte dauerhaft so bleiben, denn noch in diesem Jahr könnte ein Wirtschaftsdeal mit China stehen. Doch zu welchem Preis? Darüber sprechen wir gleich mit dem Chef des Mercator-Instituts für China-Studien. Außerdem geht es auf die abgeschottete Insel. Wegen der neuen Corona-Variante sind momentan fast alle Verbindungen zum Kontinent gekappt. Und wir blicken nach Ungarn. Dort will sich die gesamte Opposition gegen Viktor Orbáns Partei Fidesz verbünden. Während das Post-Brexit-Freihandelsabkommen mit den Briten nach wie vor auf der Kippe steht, könnte ein anderes EU-Handelsabkommen noch in diesem Jahr zustande kommen, und zwar mit China. Seit 2014 verhandelt die Europäische Union mit den Chinesen über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen, und Angela Merkel hat während der deutschen Ratspräsidentschaft offenbar nochmal ordentlich aufs Tempo gedrückt. Im Kern geht es um bessere Wettbewerbsbedingungen für europäische Firmen in China und auf der anderen Seite bessere Investitionsmöglichkeiten für chinesische Unternehmen hier in der EU. Allerdings ist das Abkommen nicht unumstritten. EU-Parlamentarier etwa von den Grünen kritisieren, es sei zu einseitig zugunsten der Chinesen gestrickt. Und auch das Mercator-Institut für China-Studien hält es für problematisch. Und ich bin jetzt mit dem Direktor des Instituts, Mikko Huttari, verbunden. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Huttari, zahlt die EU für ein Abkommen mit China einen zu hohen Preis?
Ich denke, dass wir uns zumindest der Kosten sehr klar bewusst sein müssen. Zum einen, vielleicht nochmal zum Kontext, das ist kein umfassendes Handelsabkommen, kein Wirtschaftsabkommen im weitesten Sinne, es ist ein Investitionsabkommen. Und sollte uns klar sein, dass wir da sozusagen jetzt weit entfernt sind von einem Abkommen, wie wir es mit Brexit im Rahmen mit dem UK verhandeln oder mit anderen Partnern. Aber ich denke, wir sollten erstmal zurückschauen. 7 Jahre ist das jetzt verhandelt worden. Und in dem Kontext ist doch klar, dass das, was wir uns an Zielen gesetzt haben, damals zumindest nur sehr teilweise erreicht worden ist. Ja, es gibt mehr Marktzugang für europäische Unternehmen dort. Es gibt auch beschränkte Fortschritte mit Blick auf fairen Wettbewerb. Das ist anzuerkennen. Gleichzeitig ist doch auch klar, dass das Ganze in einem geopolitischen Kontext stattfindet und viele andere der Ziele, die wir eigentlich erreichen wollten, damit nicht erreicht worden sind.
Welche sind nicht erreicht worden?
Also zum einen war das Ziel, hier wirklich umfassende Gleichbehandlung für europäische Unternehmen in China zu erreichen. Und davon sind wir weit entfernt. Es gibt da Klauseln in dem Abkommen, die sozusagen Staatsunternehmen auf der chinesischen Seite disziplinieren sollen. Es gibt auch mehr Transparenz, Berichtspflichten mit Blick auf Subventionen beispielsweise. Aber die Einklagbarkeit und auch die Durchsetzungsfähigkeit mit Blick auf diese Klauseln ist extrem beschränkt. Und insofern nochmal gemessen an dem ursprünglichen Standard, den wir daran gesetzt haben, sind wir nicht dort, wo wir sein wollen. Es gibt auch weiterhin viel Unklarheit und immer noch Verhandlungsmasse mit Blick auf Chinas Commitments, also Verpflichtungen auf beispielsweise Arbeitsschutzstandards, Nachhaltigkeit und Ähnliches. Und das sind alles Dinge, die eigentlich aus europäischer Perspektive, wenn man da einen prinzipientreuen Ansatz wählt, sichergestellt sein müssten. Und das sind sie derzeit nicht.
Warum ist das so?
Nun, zum einen ist klar, China ist ein gewichtiger Verhandlungspartner. Peking lässt sich da nichts vorschreiben und hat natürlich auch alles Recht, seine eigenen Interessen in so einer Verhandlung durchzusetzen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass wir uns mit Blick auf die Verhandlungstaktik vielleicht auch ein Bein selbst gestellt haben. Die Bundeskanzlerin hat klar gemacht, zum Ende des Jahres soll dieses Abkommen stehen. Und dann 3 Wochen vor Ende des Jahres bekommen wir ein verbessertes Angebot auf den Tisch gelegt und sollen dann zuschlagen oder Nein sagen. Also das ist aus Verhandlerperspektive sicherlich zu hinterfragen, ob wir hier wirklich den notnötigen Verhandlungsdruck selbst herstellen konnten. Und am Ende des Tages ist auch klar, die Europäische Union ist ein offener Markt und als offener Markt haben chinesische Investoren in Europa ja schon vollständig fast freien Zugang hier. Da ist es schwer, daraus dann sozusagen Verhandlungsdruck auf die andere Seite auszuüben.
Sie haben die Kanzlerin erwähnt. Ist das Ganze vielleicht auch zu sehr von deutschen Exportinteressen geprägt?
von deutschen Unternehmensinteressen ist es sicherlich geprägt. Exportinteressen nur im weitesten Sinne. Es sind ja die Unternehmen, die dort sich ansiedeln wollten und dort Produktionsstätten und Forschung und Entwicklung aufbauen wollen. Aber es ist klar, dass Deutschland hier eine ganz gewichtige Rolle in dem Prozess gespielt hat. In aller Fairness, wir sollten auch anerkennen, dass auch beispielsweise Präsident Macron in Frankreich sich hinter dieses Abkommen stellt, auch die Europäische Kommission, das ja im Namen der Mitgliedstaaten verhandelt und zuletzt am Freitag in einer Botschaft der Runde in Brüssel zumindest keinen Widerstand von vielen Staaten signalisiert worden ist. Insofern, ja, sicherlich große deutsche Interessen, aber ich würde da nicht zurückstellen, dass es auch andere europäische Staaten gibt, die das durchaus unterstützen.
Eine Bedingung des Europaparlaments, dass ein Abkommen ja billigen müsste, ist die Abschaffung von Zwangsarbeit in China, die Einhaltung der ILO-Regeln, der Regeln der Internationalen Arbeitsorganisation. Könnte ein solcher Deal letztlich die Menschenrechtslage in China verbessern?
Es wäre ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, ja. Natürlich ist allen bewusst, dass die Unterschrift oder die Absichtserklärung, bestimmte Konventionen einzuhalten, gerade im Fall von China, nicht keine Garantie dafür sind, dass das dann auch tatsächlich passiert. Da haben wir genügend Beispiele in der Vergangenheit, wo solche Absichtserklärungen auch schon mal gemacht worden sind und es eben nicht dazu gekommen ist. Aber dennoch, und da auch wieder mit Blick auf sozusagen unsere normative und prinzipielle Glaubwürdigkeit, wenn wir so ein Abkommen derzeit in vollem Bewusstsein abschließen, dass in Teilen Chinas systematisch Menschenrechtsverletzungen in einem Ausmaß begangen werden, das höchst erschreckend ist, sollten wir uns natürlich fragen, auch da an der Stelle, was ist der Preis dafür, dass wir gerade für deutsche, europäische Unternehmen mehr Marktzugang bekommen.
Ja, Sie sprechen es an. Also die Grünen zum Beispiel im Europaparlament fordern auch, dass die Internierung und Zwangsarbeit von Uiguren vorher aufhören müsse. Wird sich China darauf einlassen? Man gibt das ja noch nicht mal zu.
Da gehe ich nicht davon aus, dass China sich sozusagen explizit dazu verpflichtet, irgendetwas an seiner Xinjiang-Politik zu ändern. Ich glaube, das wäre jetzt auch für den Verhandlungskontext ganz konkret wahrscheinlich zu viel verlangt, was wir verlangen sollten. Und da sollten alle europäische Akteure darauf drängen, dass wir selbstverständlich so ein Abkommen nicht unterschreiben, wenn nicht zumindest auf der Konventionsebene, das heißt der rechtlichen Verpflichtung, Arbeitsschutz mit Blick auch auf Zwangsarbeit oder das Verbot von Zwangsarbeit und andere ILO-Konventionen im Übrigen, dann auch tatsächlich rechtlich zu verankern.
Noch ganz kurz zum Schluss. Der künftige US-Präsident Biden will ja an Trumps China-Politik inklusive Strafzöllen wohl erstmal festhalten. Was würde der EU-China-Deal für das Verhältnis zu den USA bedeuten?
Nun, wir sehen das. Der nationale Sicherheitsberater der neuen Biden-Regierung hat bereits kommentiert vor wenigen Stunden, dass man doch sehr zeitnah mit Europa darüber sprechen möchte, was das eigentlich bedeutet. Wir haben hier einen parallelen Prozess. Gleichzeitig möchte Brüssel sozusagen seinen Kuchen mit den Amerikanern essen und sich stärker transatlantisch koordinieren in der China-Politik und trotzdem privilegierte China-Beziehungen pflegen. Das wird sich in der Form nicht so vereinbaren lassen. Mhm. Auf einer Seite wird es Abstriche geben. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wo sich die Bundesregierung, wo sich Brüssel positioniert, wo es denn diese Abstriche geben soll.
Die EU-Staaten verhandeln mit China über ein Investitionsschutzabkommen. Welche Probleme damit verbunden sind, das habe ich mit Miko Hotari vom Mercator-Institut für China-Studien besprochen. Dankeschön.
Danke.
In Großbritannien nimmt die neue Mutation des Coronavirus das vorweg, was mit einem No-Deal nach dem Ende der Brexit-Übergangsfrist droht. Seit Montag früh ist der Verkehr nach Frankreich durch den Eurotunnel gestoppt und auch im Ärmelkanal geht nichts mehr. Der Hafen von Dover ist für Lkw gesperrt, die rüber nach Frankreich, nach Calais wollen. Vollgestopfte Lager auf der einen Seite und die Angst vor leeren Obstregalen auf der anderen sind die Folgen. Es ist genau das Szenario, das die Europäer nach dem Ende der Brexit-Übergangsfrist befürchtet haben. Zwar ist noch nicht sicher, wie gefährlich die neue Variante des Coronavirus tatsächlich ist, die da jetzt auf der Insel grassiert, dennoch oder gerade deshalb macht Kontinentaleuropa dicht. Wie die britische Führung damit umgehen will, hat Boris Johnson gestern Abend erklärt. Christine Heuer.
London zeigt sich konstruktiv. Gemeinsam mit Paris will es einen Weg finden, den Ärmelkanal für den Güterverkehr zwischen Großbritannien und der Europäischen Union schnell wieder zu öffnen. In einer Pressekonferenz brachte Boris Johnson dreimal die Botschaft unter, dass er persönlich mit Emmanuel Macron darüber gesprochen habe.
I've just spoken to President Macron, we had a very good call and we both understand each other's positions and want to resolve these problems as fast as possible.
Aber wie löst man das Problem so schnell wie möglich? Dutzende Staaten haben ihre Grenzen für britische Passagiere und Waren geschlossen. Aus Angst vor dem mutierten Coronavirus, das 70% ansteckender ist als das ursprüngliche. Niemand will sich die in London und Südengland grassierende Variante einschleppen. In weiten Teilen Europas dürfen Flugzeuge aus dem Königreich deshalb nicht mehr landen. Frankreich erlaubt zusätzlich nicht mehr die Einreise über Calais. Tausende Lkw stecken deshalb auf der anderen Kanalseite in Dover fest. Auf der Autobahn stauten sich Lastwagen zwischenzeitlich auf mehr als 30 Kilometern. Die Polizei räumte die Seitenstreifen frei, damit sie parken können. Ein ausrangierter Kleinflughafen wurde binnen Stunden zum Rastplatz umfunktioniert. Das löst aber nicht das noch größere Problem, dass Exportware in Kent feststeckt und Importware vom Kontinent nicht ins Land kommt. Premierminister Johnson müht sich, den Handel mit Lkw auf Fähren über den Ärmelkanal ins Verhältnis zu setzen.
That is only 20% of the total arriving from or departing to the European continent.
Das sind nur 20% aller Waren, die von der oder in die EU geliefert werden. Das heißt, die allermeisten Lebensmittel, Medikamente und andere Lieferungen kommen und gehen wie gewohnt. Allerdings werden über Dover besonders wichtige Produkte gehandelt. Frische Lebensmittel, leicht verderbliche Ware, vieles, das die Briten selbst nicht produzieren. 90% des Salats, der auf der Insel verzehrt wird, stammen vom Kontinent, 85% der Tomaten und das meiste Obst. Über Dover wickeln auch schottische Fischer ihre frische Ware ab. Fisch- und Krustentiere für eine 750.000 Pfund stecken gerade auf der Autobahn vor dem Hafen fest. Sie werden die 48 Stunden nicht gut überstehen, für die Frankreich seine Grenzen zunächst geschlossen hat.
It was an excellent conversation with the French president. He stressed he was keen, I would say, to sort it out in the next few hours.
Eine schnelle Lösung muss her, für beide Seiten. Im Gespräch ist ein Corona-Testsystem für die Lkw-Fahrer. Darüber denken sie gerade nach in Whitehall und Paris. Ausgang offen. Boris Johnson hat London und Südengland inklusive Kent, wo Dover liegt, gerade erst in den Lockdown versetzt, weil das mutierte Virus vor allem dort grassiert. Jetzt weist er die Europäer bei allem Verständnis für ihre Ängste darauf hin, dass ein einzelner Lkw-Fahrer in seiner Fahrerkabine ein eher geringes Risiko darstelle.
We in the UK fully understand the anxieties of our friends about the new variant. But it's also true that we believe the risks of transmission by a solitary driver sitting alone in the cab are really very low.
Hat der britische Premier mit Emmanuel Macron eigentlich auch über das andere große Thema gesprochen, den Brexit?
I had a great conversation, by the way, with Emmanuel. As I've said, it's his birthday, by the way.
Beide haben den Brexit ausgeklammert in ihrem Gespräch. Diese Verhandlungen laufen über die Europäische Kommission. Britanniens Verkehrsminister hat aber etwas zu dem Thema beizutragen. Angesichts der geschlossenen Grenzen hätten die Briten die Notfallmaßnahmen für einen Brexit ohne Deal etwas früher anwenden müssen. Die Maßnahmen hätten gegriffen und gezeigt, dass man bereit sei.
Corona nimmt das Brexit-Chaos ein wenig vorweg, Christine Heuer berichtete aus London. So sehr Ungarns Regierungschef Viktor Orbán in der Europäischen Union für seinen autoritären Kurs verurteilt wird, bei vielen Ungarn kommt seine Politik offenbar durchaus an. Die letzten Wahlen vor 2 Jahren hat seine Partei Fidesz jedenfalls haushoch gewonnen mit fast 50% der Stimmen, was eventuell auch mit der Einschränkung der Pressefreiheit in Ungarn zu tun haben könnte. Um bei den nächsten Wahlen 2022 die Dominanz von Fidesz zu beenden, fahren fast alle anderen ungarischen Parteien jetzt eine sehr ungewöhnliche Strategie. Grüne, Sozialisten, Liberale und Rechte wollen in einem gemeinsamen Bündnis gegen Orbán antreten und dem Land, wie sie sagen, Wohlstand und Freiheit zurückgeben. Aber können so unterschiedliche Parteien mit völlig gegensätzlichen Werten und Programmen überhaupt zusammenarbeiten? Unser Südosteuropa-Korrespondent Clemens Fehrenkotte berichtet.
Man kann nur sagen, Halleluja, endlich. Die Herausgeberin des regierungskritischen Blogs Hungarian Spectrum, Eva Barlock, macht aus ihrer Zustimmung zum gemeinsamen Wahlbündnis der großen Oppositionspartei in Ungarns keinen Hehl. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für Ungarns Demokraten, schreibt die emeritierte Geschichtsprofessorin auf ihrer Webpage. In einer gemeinsamen Erklärung, die am Sonntagabend unterzeichnet worden ist, vereinbaren Sozialisten, die grünen Parteien des Landes, Liberale, die rechte Jobbik und die Bürgerrechtspartei Momentum, bei den nächsten Parlamentswahlen im Frühling 2022 zusammen anzutreten. So wollen sie einen gemeinsamen Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten aufstellen, in allen 106 Wahlbezirken Ungarns mit jeweils einem gemeinsamen Kandidaten ins Rennen gehen und mit Kandidaten, die integer seien und sich in Vorwahlen durchsetzen müssten. Das Ziel, Wiederherstellung einer unabhängigen Justiz und Pressefreiheit, Ende der, so heißt es in der Erklärung wörtlich, systemischen Korruption, Verabschiedung einer neuen Verfassung. Laszlo Loran Kirecz, Parlamentsabgeordneter der Grünen im Privatsender ATV. Es ist sehr wichtig, dass die Oppositionsparteien sehr große Verantwortung haben, dass sie alles erfüllen, was sie gestern in der Erklärung formuliert haben. Und dass sie den Menschen in Ungarn ein Programm anbieten können, das ein durchführbares, verständliches, vorzeigbares Programm ist. Und dass das Land in eine bessere Richtung führt. Die Bildung eines gemeinsamen Wahlbündnisses für die nächsten Parlamentswahlen im Frühjahr 2022 hatte sich bereits seit einiger Zeit abgezeichnet. So war es den politisch wie ideologisch sehr unterschiedlichen Oppositionsparteien im Herbst 2019 gelungen, bei den Kommunalwahlen in einigen großen Städten sowie in Budapest jeweils einen Oppositionskandidaten zu unterstützen. Auf diese Weise hatte die Opposition einen beachtlichen Wahlerfolg gegen die regierende Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban erzielen können. Anschließend seien die Gespräche zwischen den Oppositionsparteien intensiver geworden, so Berlat Dántót, Parteichef der ungarischen Sozialisten. Es gab eine Reihe von Konsultationen. Im August gab es das erste Treffen der Parteivorsitzenden. Ich freue mich wirklich über diese Vereinbarung. Seit Sommer haben wir uns regelmäßig getroffen und gearbeitet. Man konnte es fühlen, wie sich das Vertrauen zwischen den Oppositionsparteien entwickelt hat. Orbáns Fidesz-Partei reagierte auf die sich abzeichnende innenpolitische Front und ließ mit der Parlamentsmehrheit das Wahlgesetz ändern. Vor wenigen Tagen verabschiedete die Fidesz-Fraktion mit ihrem kleinen Koalitionspartner die entscheidende Passage. Künftig dürften nur noch Parteien auf der landesweiten Wahlliste vertreten sein, die in weitaus mehr Wahlkreisen mit eigenen Kandidatinnen und Kandidaten antreten, als bislang nur in 21 Wahlkreisen. Das habe, bilanziert Laszlo Loran Kirecz von den Grünen, den Ausschlag für die jetzige Entscheidung gegeben. Fidesz bzw. die Regierung hat das Wahlgesetz geändert. Und das haben sie so gemacht, dass man statt in 21 Kreisen in 71 Wahlkreisen Kandidaten nominieren muss, um eine Landesliste zu haben. Praktisch hat die Regierung entschieden, dass die Opposition keine andere Alternative hat. Wahlchancen werden den Oppositionsparteien von den Demoskopen eingeräumt. Das Meinungsforschungsinstitut Median meldete Mitte der vergangenen Woche, dass 41% der Befragten bei den nächsten Wahlen für die Opposition stimmen wollen und nur noch 39% für die regierende Fidesz-Partei von Viktor Orbán.
Ungarns Opposition will bei den Wahlen 2022 vereint gegen Orbáns Partei Fidesz antreten, trotz aller inhaltlichen Differenzen. Clemens Fehrenkotte berichtete. Das war's von uns von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.